Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir werden in dieser Sendung eintauchen in eine der berühmtesten deutschsprachigen Erzählungen, in Arthur Schnitzlers Traumnovelle. Die hat einen neuen Sound in einer Hörbuchfassung.
Türen rechts und links hatten sich aufgetan. Der gegenüberliegende Raum strahlte in blendender Helle und Frauen standen unbeweglich da. Alle mit dunklen Schleiern um Haupt, Stirn und Nacken. Aber sonst völlig nackt.
Arthur Schnitzlers Traumnovelle als musikalisches Hörbuch, um das wird's gehen. Und gleich reden wir über eine ungemein interessante afroamerikanische Autorin, die erst in den letzten Jahren bei uns entdeckt wird. Jetzt mit einem großen Erzählungsband. Anne Patry, das war die erste afroamerikanische Autorin, die mehr als 1 Million Exemplare von einem ihrer Romane verkaufen konnte. 1946 war das. Anne Patry ist das gleich mit ihrem Debütroman The Street gelungen. Anne Patrys Roman und Erzählungen sind erst in den letzten Jahren auf Deutsch erschienen und das haben wir vor allem auch einer Übersetzerin zu verdanken, Pieke Biermann nämlich. Und vor kurzem ist ihre Übertragung von Anne Patrys großer Erzählungssammlung Miss Muriel erschienen und Pieke Biermann ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Guten Morgen.
Wenn Sie sich mal zurückerinnern, wann sind Sie denn zuerst den Büchern von Anne Patry begegnet? Wann war das und wie?
Das muss 1986, 87 gewesen sein. Da habe ich nämlich ein Feature gemacht für den Süddeutschen Rundfunk damals noch über afroamerikanische Autorinnen, Schriftstellerinnen. Mhm. Lady Writes the Blues hieß das. Und da habe ich ganz viele von diesen Frauen recherchiert, von diesen Schreiberinnen, von denen ich auch keine Ahnung hatte. Und da war natürlich Anne Patry dabei.
Die war damals in Deutschland wahrscheinlich noch fast unbekannt,
ja,
oder?
Ja, ziemlich. Mhm.
Sie haben jetzt zwei Romane von Anne Patry übersetzt, jetzt diesen umfangreichen Erzählungsband, Miss Muriel. Was schätzen Sie vor allem an ihrer Art zu schreiben?
Das ist eine schwierige Frage und eine ganz kurze Antwort ist, die ist wahnsinnig präzis. Also die ist präzis im Schildern, im Nachvollziehbarmachen von inneren Vorgängen. Mhm. Also was sich in einem Individuum so brodelt und ausagiert von dem, was von außen reinkommt. Stichwort Rassismus. Mhm. Es geht oft, aber nicht immer um Schwarze. Männer auch vor allen Dingen. Nicht vor allen Dingen, aber auch. Und da interessiert sie zum Beispiel. Also da ist sie unglaublich akkurat und unglaublich feinfühlig, auch wirklich im Nanobereich. Was hat diese 400-jährige Geschichte von Grausamkeit und also Sklaverei eben gemacht mit Individuen? Wie kommen deren Gefühle raus? Wo sind die blockiert und wann explodiert das? Mhm, und einige von diesen Geschichten beschreiben genau das ganz, also en miniature sozusagen, was aber auch in ihren Romanen natürlich immer eine Rolle spielt.
Schauen wir uns gleich an ihren Erzählungen. Mhm. Ich wüsste gern vorher noch, auch so ein bisschen zum Einsortieren. Anne Patry, die hat von den 1940er Jahren bis in die 1970er Jahre publiziert, ihre Bücher. Gelebt hat sie von 1908 bis 1997. Also man könnte sagen, das ist so eine Generation vor ihrem ja sehr berühmten Kollegen James Baldwin zum Beispiel, ja, der in den 20er Jahren geboren wurde. Was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat Anne Patry für die afroamerikanische Literatur?
Eine unschätzbare, weil sie war eine von den wenigen, aber immerhin vorhandenen Frauen aus dieser Generation. Und sie sitzt so ein bisschen zwischen der Harlem Renaissance und dem, was dann später kommt. Baldwin hat von ihr gelernt natürlich, hat sie auch geschätzt. Mhm. Es gab eine ganze Menge Männer in dieser Phase, aber sie hat eben, kein Mensch weiß genau warum, diesen Durchbruch, diesen Durchhau geschafft mit diesem ersten Roman.
Mit dem Bestseller, ne?
Ja, der übrigens aufgrund von Kurzgeschichten zustande kam. Also sie ist gefördert worden, um diesen Roman zu schreiben von ihrem Verlag. Mhm. Von einem Verlag, der dann ihrer wurde. Und dann, eine von diesen Kurzgeschichten war genau der Anlass dafür, dass der Verleger oder Lektor oder was auf sie zugekommen ist und gesagt hat, willst du nicht einen Roman schreiben? Du solltest was Längeres machen. Und das hat sie dann gemacht und das war der Millionenseller.
Dann endlich jetzt zu den Geschichten aus diesem Erzählungsband, den Sie jetzt übersetzt haben für uns. Die ersten drei Erzählungen, die sind auch so etwas ja wie eine Erzählung von Anne Patry selbst, weil die Erzählerin, die da auftritt in den ersten drei Geschichten, die lebt eigentlich unter ähnlichen Umständen, wie Anne Patry gelebt hat, oder?
Ganz genau, das ist sehr autobiografisch gefärbt. Es geht, entscheidend ist da der Ort. Es ist ein kleines Nestchen, im Grunde so eine Kleinstadt irgendwie in Connecticut, also im Nordosten. Und da ist ein Drugstore und ein Drugstore-Besitzer und die ganze Familie drumherum. Und das ist exakt das, was Ann Petris Geschichte auch ist. Mhm. Also sie war die Tochter eines Drugstore-Besitzers, hat auch selber mal eine Apotheke geleitet. Drugstore ist diese amerikanische Mischung aus Limonadenbar und Treffpunkt und eben Apotheke. Ja, ja. Also richtig Apotheke, Apotheke. Mhm. Und die drei Geschichten spielen da jeweils. Und die, die das erzählt, ist ein junges Mädchen. Ich glaube, in der ersten Geschichte ist sie so 12, 13 mhm. oder sowas und wird dann ein bisschen älter. Und diese Szenerie sozusagen, die gibt es auch in ihrem zweiten Roman, Country Place, der das Irrsinnige vollbringt, nämlich eine schwarze Amerikanerin schreibt aus der Innenperspektive eines weißen Amerikaners, mhm. des Apothekers nämlich. Also irre Wagnisse und sowas. So, also das sind diese ersten drei Geschichten und die sind sehr autobiografisch gefärbt.
Und dazu gehört eben auch, dass diese Apothekersfamilie, also eine Mittelklassefamilie, eigentlich könnte man sagen, für die Zeit sehr ungewöhnlich für die schwarze Bevölkerung in den USA, ja, aber auch fast allein ist als Schwarz in dieser weißen Kleinstadt. Ne? Es gibt ein paar wenige andere Schwarze.
Die sind allein. Also die sind vor allen Dingen als sozusagen eine Erfolgsfamilie, eine Mittelklassefamilie, sind die völlig allein. Also auch in der Realität. Und es war die 40er Jahre waren so ein bisschen die Zeit, wo sich so eine schwarze Mittelschicht allmählich so zierlich entwickelte, also auch zum Beispiel in den großen Städten, also Harlem. Die Harlem Renaissance hat auch damit zu tun natürlich, dass Leute ein bisschen zu Geld und auch Bildung vor allen Dingen und Kulturinteresse und sowas alles kommen können.
Dann lassen Sie uns mal gucken auf die Titelgeschichte Miss Muriel. Wie erzählt jetzt Ann Petrie da vom Leben eben einer schwarzen Familie in so einer weißen Kleinstadt?
Es ist ein bisschen so eine Mischung aus Tagebuch von eben diesem Teenager, der Tochter, die manchmal kommt sie so ganz altklug rüber, manchmal ist sie so kess und ein bisschen trotzig und so ein bisschen, wie man in dem Alter halt ist. Und sie erzählt in dieser ersten Geschichte, ist die längste auch, die ist 60 Seiten lang. Erzählt von allerlei Versuchen zum Beispiel ich muss noch kurz dazu sagen, also das Personal, Vater, Mutter, Tochter und es gibt eine Tante, die Schwester der Mutter, Sophronia heißt sie, hat den schönen Namen, und sind eine bildschöne Frau und die ist auch Apothekerin und die wird umschwärmt von drei völlig verschiedenen Männertypen. Einer ist weiß, einer ist ein irrer Pianist, also der auch ein bisschen gaga ist und einer ist eigentlich sehr offen schwul. Und die beten diese Frau an und die will keinen von denen. Und das ist, was die Kleine damit macht, ist unheimlich toll.
Und die Kleine ist die Erzählerin, das Mädchen, was sich das alles anschaut.
Ja, die das alles mitkriegt und kluge Bemerkungen dazu macht. Und der Titel Miss Muriel bedeutet, also der erklärt sich so, es gibt einen alten Spruch im Süden, Nord-Süden, ne, ist auch immer so eine Konfliktlinie, also in den alten Südstaaten. Da kommt ein Schwarzer in einen Tabakladen und will Zigarren kaufen. Und das ist eine Zigarettenschachtel oder Zigarrenschachtel, die heißt Miss Muriel. Nein, die heißt Muriel. So, diese Zigarren will er kaufen, er sagt, I want a Muriel. Und der weiße Besitzer kanzelt ihn ab und sagt, für dich immer noch Miss Muriel. Also wirklich in a nutshell, so eine absolut rassistische Konstellation. Es steht dem schwarzen Mann nicht zu, eine Frau einfach ohne Miss anzureden. Also mit so einer Perspektive erzählt die Kleine in den beiden anderen folgenden Geschichten dann auch. Da geht es einmal um ein Gebiss, was repariert wird, was völlig uninteressant eigentlich ist, aber was sie da für ein Drama draus macht, dass ein schwarzer Mann sich nicht traut, seiner Familie gegenüber zuzugeben, dass er jetzt neue Zähne gerne hätte. Also irre.
Ich fand auch beeindruckend, das haben Sie vorhin schon gesagt, wie sie, wenn sie neue Figuren einführt, mit so ganz wenigen Skizzenstrichen, auf einmal steht so ein Mensch vor einem mit seiner Atmosphäre, die er mitbringt, mit seiner Ausstrahlung und es braucht gar nicht viel Worte und auf einmal ist diese Figur da. Wie war denn das für Sie als Übersetzerin? Gibt es da an so einer Art Geschichte, gibt es da besondere Herausforderungen fürs Übersetzen?
Naja, Übersetzen ist immer eine gute Herausforderung.
Das sowieso.
Von guter Literatur jedenfalls. Sie haben es gerade schon sozusagen angedeutet, jede Figur ist eigentlich sofort da, wenn man davon liest. Und das hat ganz viel mit den Dialogen zu tun, also mit gesprochener Sprache. Die Figuren sind identifizierbar über die Art, wie sie sprechen. Was ich eben schon gesagt habe, der Nord-Süd-Konflikt, also Nordstaatler, Schwarze aus den Nordstaaten, gucken gerne so ein bisschen verächtlich auf die südlichen Landeier. Und das kann man an der Sprache auch feststellen. Also man erkennt den Süden an den Dialogen, an der Sprechweise. Das nachzubilden, ohne in irgendwelche deutschen Dialekte zu rutschen oder was ja nur noch peinlich wäre, man kann die nicht bayerisch reden lassen oder schwäbisch oder so. Das ist eine Herausforderung, das macht aber auch wahnsinnig Spaß.
Dafür haben Sie so einen Slang erfunden, um diese Sprechweise
Mehrere. Ja. Es gibt ja nicht nur ein Englisch, es gibt ja viele, viele Englischs. Und das, also sowas liebe ich, das macht richtig Spaß.
Was Sie auch erfunden haben, an einer Stelle, da geht es auch um dieses Mädchen und die ist auf einmal sehr, sehr wütend auf jemand anderes und da nutzen Sie das Wort zornwütig, was ich glaube ich zum ersten Mal bei Ihnen, das haben Sie erfunden, oder?
Ich glaube ja.
Gehört auch zu Ihrem Job.
Ja, sowas erfinde ich gerne mal. Ich habe ja auch die Leitarbeiter erfunden.
Das ist eine andere Geschichte.
Ja, das ist eine der Geschichte, die heißt The Migrant Workers. Mhm. The Migraine Workers, so rum. Und The Migrant Workers sind Wanderarbeiter. Mhm. Das sind auch wieder Nord-Süd. Die kommen aus dem Süden hoch, Saisonarbeiter und müssen dann ernten oder was auch immer. Und das, jemand spricht die falsch aus und sagt The Migraine Workers, was aber natürlich eine tiefe Wahrheit enthält.
Also wegen des Schmerzes, den natürlich. Auch diese Lebensweise mit sich bringt. Ne?
Und da habe ich lange dran rumgeknabbert und habe gedacht, kriege ich das denn rüber? Und, ja, und dann sind mir halt die Leitarbeiter eingefallen, weil die nah an den Leiharbeitern liegen.
Das ist ja auch interessant, weil wir waren am Anfang bei dieser privilegierten Apothekerfamilie, der schwarzen Familie. Aber es gibt eben auch diese Leitarbeiter, diese Wanderarbeiter, was auch so das soziale Spektrum andeutet, in dem sich Ann Petrie bewegt hat. Also in ganz verschiedene soziale Milieus reinschaut. Es gibt auch eine Geschichte über einen schwarzen Musiker zum Beispiel in diesem Buch. Also sie hatte da einen sehr weiten sozialen Blick. Ne?
Die ist sehr politisch engagiert gewesen, schon sehr früh. Und sie ist auch als junge Frau mit ihrem Mann zusammen nach Harlem gezogen. Also in die große Stadt und in das Ghetto in Gänsefüßchen, hat einen unheimlich scharfen Blick für soziale Verhältnisse, hat auch für linke Zeitschriften geschrieben, Artikel geschrieben und recherchiert, hat die Harlem Riots von 1943 zum Beispiel gecovert, wie man das so nannte. Und die hat immer einen Blick für Klassenverhältnisse. Also bei der geht's immer um Sex, Race und Class, um diese Trinität, diese Fatale. Also auch, sie hat auch einen scharfen Blick für Männer-Frauen-Verhältnisse. Ne?
Aber eben immer in dieser Feinheit und Detailliertheit, von der Sie am Anfang geredet haben. Ne? Sie können uns wahrscheinlich auch nicht erklären, warum diese großartige Autorin erst jetzt in den letzten Jahren fürs deutsche Publikum entdeckt wurde?
Weil das deutsche Publikum sehr knapp gehalten worden ist. Wir wollen jetzt keine Schuldfragen beantworten, was andere Kulturen betrifft. Also wir kennen US-amerikanische Autoren, die sind in aller Regel weiß. Und manche sind auch so, dürfen sogar Frauen sein, aber dass es eine ganze schwarze Tradition gibt, die untereinander dialogisiert, die Entwicklung hat, die Innovatives geschaffen hat, das ist nicht im Bewusstsein vorhanden gewesen. Und ich bezweifle auch, dass das jetzt wirklich im Bewusstsein vorhanden ist. Ich glaube, das hat so eine Welle gegeben von afroamerikanischen Autoren und Autorinnen in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren. Ich glaube, die ist schon wieder vorbei, fürchte ich.
Aber Ihr Buch ist jetzt gerade erschienen.
Ja.
Miss Muriel, die Erzählung von Ann Petrie, aus dem Englischen übersetzt von Pieke Biermann im Nagel und Kimche ist Verlag, ist das Buch rausgekommen mit 350 Seiten. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vor 100 Jahren ist eine der berühmtesten deutschsprachigen Erzählungen erschienen, Arthur Schnitzlers Traumnovelle. Schnitzler erzählte eine Geschichte, wie sie aber bis heute immer wieder passiert. Zwei langjährige Partner sehen sich nach anderen, nach neuen erotischen Erfahrungen. Und jetzt gibt es eine neue Fassung dieser Novelle. Der Perkussionist Stefan Weinziel, der hat die Traumnovelle vertont. Und mein Kollege Andi Hörmann, der war ganz gebannt von dieser Hörbuchinszenierung.
Glasklar klingende Glöckchen, dazu ein träge wirkender Rhythmus mit dem Jazzbesen und diffuse Akkorde auf dem Vibraphon. In der Musik von Stefan Weinziel verschwimmen die Grenzen, wie die zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Fantasie und Realität.
Wohin jetzt? Dachte Fridolin, als wäre es nicht das Selbstverständliche, endlich nach Hause zu gehen und sich schlafen zu legen. Aber dazu konnte er sich nicht entschließen.
Vor 100 Jahren erschien Arthur Schnitzlers berühmte Traumnovelle. Sie ist das Psychogramm einer Ehe, die zwischen bürgerlicher Moralvorstellung und erotischen Sehnsüchten meandert. Alles dreht sich um die Frage, wo sind die Grenzen der Treue überschritten? Schon beim Gedanken an jemand anderen oder erst, wenn es körperlich wird?
Er fühlte sich ungeschickt, hilflos. Alles zerfloss ihm unter den Händen. Alles wurde unwirklich. Sogar sein Heim. Seine Frau, sein Kind, sein Beruf. Ja, er selbst.
Der angesehene Wiener Arzt Fridolin und seine Frau Astrid sind seit Jahren verheiratet. Sie haben eine gemeinsame Tochter und führen eine glückliche Ehe. Doch in beiden regt sich die sehnsuchtsvolle Fantasie nach einem Liebesabenteuer.
Ich hatte ihn schon des Morgens gesehen, als er eben mit seiner gelben Handtasche eilig die Hoteltreppe hinanstieg. Er hatte mich flüchtig gemustert, aber erst ein paar Stufen höher blieb er stehen, wandte sich nach mir um und unsere Blicke mussten sich begegnen.
Nachdem Astrid ihrem Mann von einer flüchtigen Schwärmerei aus dem vergangenen Urlaub erzählt, ist Fridolin gekränkt und lässt sich durch die Nacht treiben. Zufällig trifft er seinen ehemaligen Studienkollegen. Nachtigall ist Pianist. An diesem Abend soll er auf der Party eines mysteriösen Geheimbundes spielen und verrät Fridolin das Zugangspasswort.
Zwei Diener standen rechts und links.
Parole,
umflüsterte es ihn zweistimmig. Und er erwiderte:
Dänemark.
Der eine Diener verschwand in einem Nebenraum, der andere öffnete eine Tür und Fridolin trat in einen dämmerigen, fast dunklen, hohen Saal, der ringsum von schwarzer Seide umhangen war.
Alle Gäste tragen Kostüme und sind maskiert, suchen die Anonymität. Mit atmosphärisch-perkussiven Trommeln vertont der Musiker Stefan Weinziel die Traumnovelle und macht aus den gut 120 Buchseiten Arthur Schnitzlers ein 90-minütiges Hörbuch. Schleichende Jazzrhythmen, malerische Klänge und monoton stampfende Techno-Beats verleihen diesem Text noch mehr an Intensität.
Türen rechts und links hatten sich aufgetan. Der gegenüberliegende Raum strahlte in blendender Helle und Frauen standen unbeweglich da. Alle mit dunklen Schleiern um Haupt, Stirn und Nacken. Aber sonst völlig nackt.
Eine der verschleierten Frauen versucht Fridolin zu warnen. Er soll verschwinden, bevor er als Eindringling ertappt wird. Warum sie das tut, bleibt unklar. Auch warum sie sich opfert, als genau das passiert.
Hier bin ich. Hier habt ihr mich. Alle.
Die verträumt schöne Musik in Kombination mit der verspielten Erzählhaltung des Schauspielers Andreas Pietschmann machen diese musikalische Interpretation der Traumnovelle zu einem kaleidoskopartigen Hörspiel, dessen Sog man sich nur schwer entziehen kann.
Fridolin riss die Augen so weit auf als möglich. Strich sich über die Stirn und Wange, fühlte nach seinem Puls. Kaum beschleunigt. Alles in Ordnung. Er war völlig wach.
Die Traumnovelle, eine Konzertlesung nach Arthur Schnitzler, so heißt das Werk von Stefan Weinzierl mit Andreas Pietschmann als Sprecher. Das ist beim Label Buchfunk erschienen auf 2 Audio-CDs, Laufzeit 93 Minuten, der Preis 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die dänische Schriftstellerin Tove Ditlevsen, die wird seit einigen Jahren bei uns wiederentdeckt und sie wird mit ihren autofiktionalen Büchern so richtig gefeiert als Vorgängerin von Größen wie Annie Ernaux oder Rachel Cusk. Und jetzt erscheint bei uns der letzte Roman von Tove Ditlevsen, Wilhelms Zimmer, in einer neuen Übersetzung. Und den Roman hat die Kritikerin Marie Schöss für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
1975 ist dieser Roman im Original erschienen. Das war ein Jahr vor Tove Ditlevsens Tod. Was hat es denn da mit Wilhelms Zimmer, dem Romantitel, auf sich? Wer ist Wilhelm und welche Rolle spielt sein Zimmer?
Ja, dieser Wilhelm, der steht so zentral im Titel, ist aber eigentlich gar nicht die allerwichtigste Figur in diesem Roman. Wilhelm ist der Mann von Lise Mundus und sie, also die Frau, ist es, der wir eigentlich ganz nahe kommen in dieser Geschichte. Er ist Zeitungsredakteur, sie ist Schriftstellerin und die beiden haben 20 Jahre lang zusammengelebt. Sie haben sich sehr geliebt, aber auch sehr bekämpft und als dieser Roman einsetzt, da ist die Beziehung zu Ende. Wilhelm ist zu einer anderen, einer jüngeren Frau gegangen und Lise ist nicht zum ersten Mal nach dieser Trennung psychisch außer Gefecht gesetzt. So nennt sie das selbst, außer Gefecht gesetzt. Mhm. Und sie hat aber doch noch genug Kraft, um so einen kleinen Racheakt, um mit einem kleinen Racheakt zu reagieren auf die Trennung. Sie schaltet nämlich eine Annonce in Wilhelms Zeitung und verkündet da, nach langer unglücklicher Ehe sei sie also eine Größe der dänischen Literatur auf der Suche nach einem neuen Partner.
Und wie fies.
Ja, und so kommen wir dann auch in Wilhelms Zimmer, denn auf dieser Anzeige meldet sich Kurt, auch jünger als sie. Im Grunde überhaupt nicht interessant für sie als Partner, aber er zieht ein in dieses Zimmer. Er schlüpft auch in die Kleider von Wilhelm, liest dessen Tagebücher und übernimmt dann quasi den Raum.
Ah, das ist ja ein interessantes Spiel. Und wer erzählt jetzt dieses Ganze? Lise, nehme ich an, oder?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil diese Erzählweise total besonders ist. Tove Ditlevsen spielt in diesem Buch wirklich mit ganz verschiedenen Tonlagen, mit Textarten, aber eben auch mit Perspektiven. Im Zentrum steht, das stimmt, Lise. Ihr Innenleben, ihre Gedanken, ihre Worte bestimmen diesen Roman. Aber immer wieder wird die Nähe, die man dadurch bekommt als Leser zu dieser Figur, aufgebrochen. Und wir sehen dann durch die Augen von anderen Figuren auf dieses Paar und auch auf Lise selbst, also etwa durch die Augen der Nachbarin oder der neuen Geliebten von Wilhelm oder auch von Kurt, also diesem neuen Bewohner des Zimmers. Und Kurt liest dann zum Beispiel auch Wilhelms Tagebücher, ich habe es gerade erwähnt, und die kommen dann auch rein. Also es blicken wirklich ganz viele verschiedene Augenpaare sozusagen auf das Ende der Beziehung. Und wer die Dinge richtig sieht, wer diese Beziehung auch richtig einschätzt, das entscheidet dieser Roman eigentlich nicht für uns. Aber, und ich würde sagen, das ist das eigentlich Interessante an diesem Roman, Tove Ditlevsen führt gleich zu Beginn eine Ich-Erzählerin ein. Und die hält diese ganzen Perspektiven zusammen. Das ist eine ganz tolle Erzählerin, weil sie so total abgeklärt und mit großer Distanz erzählt. Aber auch hier schleicht sich dann sofort so eine Unsicherheit ein. Denn diese Ich-Erzählerin sagt sofort, sie sei nicht diese Lise Mundus. Aber dann kommen direkt auf diese Behauptung stellen, die eigentlich nur Sinn ergeben, wenn man eben doch denkt, dass diese Ich-Erzählerin Lise Mundus ist.
Ah, wie geht das, dass eine Person sowohl jemand ist, als auch nicht jemand ist?
Ja, das geht, weil diese Erzählerin eben zu Beginn steif und fest behauptet, sie habe diese Lise Mundus überlebt. Diese Mundus begeht Suizid nach der Trennung von Wilhelm. Und die Ich-Erzählerin sieht im Grunde ihren Lebenssinn darin, jetzt Zeugnis abzulegen von der Beziehung und auch davon, wie es kommen konnte zu diesem Tod. Aber dann rutscht diese Erzählerin sozusagen schon rein grammatikalisch in die Identität mit der Hauptfigur. Also sie erzählt, ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel, von einem Foto, das Lise und Wilhelm zeigt. Und dann schreibt sie, wir sind jung und glücklich und strahlen so verliebt, dass der Fotograf bestimmt ganz neidisch wurde. Und dieses Wir kann ja eigentlich dann doch nur aus Lises eigener Sicht geschrieben sein. Und diese Unentschiedenheit hält der Roman wirklich aus. Also in einem und demselben Absatz muss man im Grunde von einer Identität und doch von der Trennung von Erzählerin und Figur ausgehen. Und das ist natürlich gerade deshalb auffällig und auch interessant, weil dieser Roman sehr stark autobiografisch angelegt ist. Also Tove Ditlevsen, Sie haben es gesagt, ist eine Autorin, die autofiktional schreibt. Und insofern treibt dieser Roman, dieses Spiel, sie ist es nicht, sie ist es vielleicht doch, auf zwei Ebenen eigentlich. Nämlich einmal zwischen Figur und Ich-Erzählerin und dann zwischen Figur und Autorin Tove Ditlevsen.
Und wenn Sie sagen autobiografisch, was sind denn da die auffälligsten Parallelen zu Tove Ditlevsens Leben, zwischen Roman und ihrem Leben?
Also das reicht im Grunde von der großen ganzen Grundkonstellation bis zu den kleinsten Details. Also diese zwei Hauptfiguren, Lise und Wilhelm, die erinnern einfach ganz stark an die Autorin selbst und an ihren vierten Ehemann, der auch Zeitungsredakteur war. Die beiden waren auch bekannt für ihre, ich sag's mal, komplizierte Liebe. Und eine hübsche Parallele zum Beispiel ist diese Annonce in der Zeitung, von der ich gesprochen habe, die Lise geschaltet hat. Die muss in ganz ähnlicher Form Tove Ditlevsen auch nach ihrem Beziehungsaus geschaltet haben. Und wer die Biografie so ein bisschen kennt, der merkt auch ganz schnell, dass Figur und Autorin auch psychische Probleme teilen. Und ich glaube, der unheimlichste Zug dieses Romans ist wirklich, dass er durch den Suizid von Lise im Grunde den Tod der Autorin literarisch vorwegnimmt. Also Tove Ditlevsen hat sich ja 1976 das Leben genommen, ein Jahr also nach Erscheinen dieses Romans.
Das ist dann ganz unheimlich, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber wie ist das? Sie haben ja auch viele Verunsicherungen beschrieben, die man da offenbar vom Leben beim Lesen hat, eben mit dieser Hauptfigur, die mal die Erzählerin ist und mal nicht ist. Ist das eher jetzt aufregend gewesen, sowas zu lesen, oder auch frustrierend mit diesen immer neuen Verunsicherungen?
Nein, ich fand das wirklich total aufregend. Also wir sind ja gerade sehr gewöhnt an autofiktionale Bücher, vielleicht auch ein Stück weit gelangweilt davon. Aber dieses Buch, finde ich, zeigt wirklich, wie aufregend autofiktionale Literatur sein kann, wenn sie mit dieser Nähe zwischen Literatur und Leben und zwischen Autorin und Figur wirklich arbeitet und das produktiv macht. Also dann spielt sie eigentlich Leserin ganz viele spannende literarische Fragen zu, und das fand ich enorm aufregend.
Und das bei einem Buch, das 1975 erschienen ist, um das nochmal zu sagen. Der Roman Wilhelms Zimmer von Tove Ditlevsen, aus dem Dänischen übersetzt, mit einem Nachwort versehen von Ursel Allenstein, im Aufbau Verlag erschienen mit 206 Seiten. Die gibt für 22 Euro. Unsere Rezensentin ist Marie Schöss. Vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Jan Konefke, ich bin Schriftsteller. Das Buch meines Lebens heißt Verschwörung gegen Amerika und ist ein Roman von Philip Roth. Es ist das jüngste Buch meines Lebens, denn Bücher meines Lebens gibt es viele. Der 2004 erschienene Roman ist bei aller Meisterschaft seines Autors vielleicht nicht einmal das beste Buch von Philip Roth, aber die ihm zugrunde liegende Idee ist atemberaubend. Bei den Präsidentschaftswahlen am 5. November 1940 gewinnt nicht Franklin D. Roosevelt, sondern sein Gegenkandidat, der seit seiner Atlantiküberquerung berühmte Charles Lindbergh. Politisch ein Isolationist und Antisemit, dem 1938 durch Hermann Göring das Großkreuz des Deutschen Adlerordens verliehen wurde. Aus der Perspektive des zusammen mit seiner Familie in Newark aufwachsenden Kindes Philip Roth erzählt der Autor also eine kontrafaktische Geschichte, eine historische als Ob-Fiktion. Um sie zu beglaubigen, beschreibt er seine eigene Kindheitswelt, die schon in anderen Romanen den Mittelpunkt bildete, so real und plastisch wie nie. Und so spannt sich der Bogen vom ersten Satz des Buches: Wir waren 1940 eine glückliche Familie, bis zum fiktiven, unter Lindbergs Präsidentschaft stattfindenden ersten groß angelegten Pogrom der amerikanischen Geschichte. Was hat mich an dem Werk begeistert? Gar nicht einmal die Tatsache, die einem heutigen Leser ins Auge springen muss, nämlich dass Philip Roth einen fast prophetischen Roman veröffentlicht hat, siehe Donald Trump. Zunächst einmal bevorzuge ich als Leser und als Autor zeitgeschichtliche Stoffe, in denen sich der Einfluss und die Gewalt historischer Ereignisse und das Individuum mit seinen Wünschen, Hoffnungen, Träumen, oft unversöhnlich, nicht selten tragisch, gegenüberstehen. Darüber hinaus liebe ich Kindheitserzählungen, in denen die Sinnlichkeit und Naivität früher Erfahrung die Selbstverständlichkeit der Welt in Frage stellt. Das wiederum passt zur Grundidee des Buches, das Selbstverständliche, die scheinbare Logizität der Geschichte in Frage zu stellen, sinnlich erfahrbar zu machen, dass sie auch hätte anders verlaufen können. Verschwörung gegen Amerika ist eine in der Vergangenheit spielende Dystopie, die den Einbruch des Schrecklichen erfahrbar macht. Doch die Dystopie verweist ebenso auf ihr mögliches Gegenteil. Und dies wiederum hat mich in einigen meiner Romane angetrieben, Geschichte vor dem Hintergrund tatsächlicher Historie gegen die reale Geschichte zu erzählen. Oder auch Geschichte im Konjunktiv. Verschwörung gegen Amerika.
Das jüngste Buch seines Lebens für den Schriftsteller Jan Konefke, Verschwörung gegen Amerika von Philip Roth. Und Jan Konefke, der hat im vergangenen Jahr einen Roman über einen anderen Schriftsteller namens Roth bzw. Roth veröffentlicht, über Josef Roth. Im Schatten zweier Sommer ist dieser Roman. Den haben wir auch rezensiert hier bei uns im Programm. Und diese Kritik finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de oder in der Deutschlandfunk-App. Jetzt können wir Ihnen hier die Geschichte eines Paares erzählen, das seit Jahrzehnten zusammen ist, das mit Humor und mit Poesie füreinander da ist. Ich warne Sie schon mal vor, man kann durchaus etwas neidisch werden, wenn man von diesem Paar hört. Das besteht zum einen aus der russischen Schriftstellerin Lyudmila Ulitskaya. Die wird immer wieder als heiße Kandidatin für den Literaturnobelpreis gehandelt. Sie ist eine entschlossene Gegnerin des Putin-Regimes, deshalb lebt sie im Exil in Berlin mit ihrem Mann, dem bildenden Künstler Andrei Krasulin. Sie ist 81 Jahre alt, er ist 90, und die beiden haben jetzt ein gemeinsames Buch veröffentlicht mit Texten von Ulitskaya und Abbildungen von Krasulins Kunstwerken. Mein Kollege Tobias Wenzel, der hat die beiden in Berlin getroffen.
Ich kann kaum entziffern, was da steht.
Lyudmila Ulitskaya betrachtet eines ihrer Manuskripte an einer Wand in der Galerie Volker Diehl in Berlin. Darauf hat ihr Mann Andrei Krasulin eine abstrakte graue Grafik gedruckt. Die Kunst der beiden ist hier unzertrennlich, wie das Paar selbst. Sie folge dem Blick ihres Mannes für das nur scheinbar Nebensächliche, schreibt Ulitskaja im neuen Buch. Hat das Zusammenleben mit seiner Frau auch seine, Krasulins, Kunst beeinflusst? Nur zu, das störe ihn nicht, bringt der 90-jährige Krasulin mit seiner absurden Antwort seine 9 Jahre jüngere Frau zum Lachen. Man spürt die Harmonie zwischen den beiden.
Nur die Liebe duldet keine Lügen, braucht kein Geschwätz und keine Schwüre und fordert keinen Lohn dafür,
heißt es in einem Gedicht Ulitskajas im schön gestalteten Buch. Davor hat sie noch nie ihre Lyrik veröffentlicht, weil sie ihr zu privat, eben nur für ihren Mann bestimmt erschienen war. In diesem Frühjahr hat Russland die Autorin als ausländische Agentin eingestuft.
Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Als Agentin wäre ich ja Teil einer Behörde. Aber ich diene niemandem außer mir selbst. Es ist also eine sehr dumme Aussage.
Ulitskaja ist eine scharfe Putin-Kritikerin, fragt sich, ob das Ehepaar nicht auch hier im Berliner Exil Angst vorm langen Arm Moskaus hat. Schließlich sind Regimekritiker schon im Ausland vergiftet worden.
Das freut uns nicht.
Mit seinem speziellen Humor antwortet Krasulin noch vor seiner Frau.
Angst ist ja ein physiologisches Gefühl, das man nicht verhindern kann. Die entscheidende Frage ist, wie ein Mensch mit der Angst umgeht, wie er sie bekämpft und wie er sie in ein Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit überführt.
In der Galerie deutet die Autorin auf eine Bronzeskulptur ihres Mannes. Man erkennt einen Mann ohne Beine im Rollstuhl.
Diese Skulptur eines Invaliden hier sollte im Zentrum Moskau stehen. Denn in praktisch jeder russischen Familie gibt es einen Invaliden. Überall stehen Denkmäler für Kriegshelden. Aber das wichtigste Kriegsdenkmal ist der überlebende Invalide. Krieg ist dumm, grauenvoll und ein Verbrechen,
schreibt Ulitskaja in Fragmente eines Ganzen mit Blick auf Invaliden.
Unser liebes Land lässt uns das Thema der Invaliden nicht vergessen.
Natürlich eine Anspielung auf den Ukraine-Krieg, den sie scharf verurteilt hat, was für sie in Russland zur Gefahr wurde. Hat sie deshalb beschlossen, im März 2022 Moskau zu verlassen?
Ehrlich gesagt, nein. Es war vielmehr die Entscheidung meines ältesten Sohnes. Er ist gekommen und hat gesagt, packt schnell eure Sachen. Eine halbe Stunde später haben wir gepackt und sind losgefahren.
Wir sind hier auf unserer Datscha angekommen.
Das notgedrungene Berliner Exil als Datscha-Ausflug. Kein Wunder, dass Ulitskaja fasziniert ist vom ganz eigenen Blick ihres Mannes. Mit dem Tod droht auch das Ende ihres symbiotischen Zusammenseins.
Andrei und ich sind jetzt seit 44 Jahren zusammen. Wenn einer von uns stirbt, wird das für den zurückgelassenen Partner zum großen Problem. Hoffen wir also, dass der Herr uns gnädig ist und uns kurz nacheinander sterben lässt. Oft denke ich in diesem Zusammenhang an ein altes Ehepaar, das ich kannte. Die Frau lag im Krankenhaus. Auf dem Weg zu ihr in der U-Bahn ist ihr Mann an einem Schlaganfall gestorben. Zur gleichen Zeit ist seine Frau im Krankenhaus gestorben. Beide haben also nicht vom Tod des jeweils anderen erfahren. Das ist eine absolut fabelhafte Geschichte.
Solch ein Ende wäre auch Lyudmila Ulitskaja und Andrei Krasulin zu wünschen, diesem unzertrennlichen Künstlerpaar. Nach dem Interview bemerkt die russische Schriftstellerin noch, ihr gemeinsames Buch komme ihnen wie eine zweite Heiratsurkunde vor.
Dieses Buch heißt Fragmente eines Ganzen, das Buch von Lyudmila Ulitskaja und Andrei Krasulin. Das wurde aus dem Russischen übersetzt von Ganna Maria Braungart im Verlag Cikonia. Cikonia ist das erschienen mit 216 Seiten, vielen Abbildungen, der Preis dafür 30 €.
Straßenkritik. Mein Name ist Marisa Luongo. Als letztes habe ich gelesen Achtsam Morden von Carsten Duss. Dabei geht es um einen Anwalt, der auf Druck der Ehefrau einen Achtsamkeitskurs nimmt bei einem Psychologen oder so. Und das hilft ihm dann dabei, seine Tätigkeit als Anwalt, sich um seine komischen Klienten abzuwimmeln. Und das ist ein Krimi, mega spannend und sehr amüsant. Aber schon auch ein bisschen gruselig zum Teil.
In Basel liest Marisa Luongo Achtsam Morden, ein entschleunigter Kriminalroman von Carsten Duss. Der ist 2019 im Heine Verlag erschienen, gibt es als Taschenbuch mit 544 Seiten für 13 Euro.